So, herzlich willkommen zu 99:1. Mein Name ist Raul und wir sind heute mit der Verena Gradinger verabredet und sprechen über Klimaaktivismus und Ökomarxismus. Die Verena ist in der österreichischen Klimabewegung aktiv. Außerdem studiert sie Volkswirtschaft und Politikwissenschaften in Wien. Nebenbei organisiert sie noch Lesekreise und Bildungsangebote zum Thema Ökomarxismus und marxistischer Feminismus. Herzlich willkommen, Verena.
Hallo, danke für die Einladung.
Gerne. Dann kommen wir vielleicht direkt zur ersten Frage. Verena, wir reden heute über Ökomarxismus und Klimaaktivismus. Wie bist du eigentlich selbst dazu gekommen?
Ja, also ich glaube, tendenziell so wie einige Menschen in meinem Alter. Also ich war schon relativ lange politisch irgendwie aktiv. Also es hat bei mir so mit 15, 16 circa begonnen. Bin dann ursprünglich eher eben aus so einem marxistischen Umfeld, wobei, ich habe mich relativ früh mit Marxismus befasst, tatsächlich auch sogar an der Schule, lustigerweise. Irgendwie, ich hatte eine sehr coole schulische Ausbildung, muss man sagen. War im ursprünglich eher so in so einem, wie das halt in Österreich so ist, sozialdemokratischen Parteiumfeld unterwegs und bin dann aber relativ früh draufgekommen, vielleicht nicht ganz so meins. Und relativ zeitgleich war dann eben auch dieses große Aufkommen von Fridays for Future und Co. Und ich habe mich dann auch selber relativ viel mit diesem Thema befasst und bin, wie glaube ich, eben die meisten Leute heutzutage irgendwie draufgekommen, ja, es schaut nicht gut aus. Vielleicht müsste man da was machen. Und war aber eben auch jetzt nicht sonderlich begeistert von der Art und Weise, wie diese Klimabewegung sich da präsentiert hat, wie das alles so grundsätzlich mal vonstatten gegangen ist, auch in der medialen Berichterstattung. Also man kennt das ja, so dieses typische, sehr individualistische, sehr, wir müssen ja eh nur irgendwie die Regierungen auf das eine oder andere hinweisen. Und ja, und bin halt in diesem Zusammenhang irgendwie relativ schnell zum Glück draufgekommen, dass eventuell die Dinge, die ich davor schon kannte, aus einer anderen Perspektive mir auch in Bezug auf Klima relativ viel bringen können. Und so bin ich zum Ökomarxismus gekommen und habe dann auch irgendwie ja mehr oder minder erfolgreich versucht, andere Leute in der Klimabewegung davon zu überzeugen.
Sehr gut. Dann vielleicht eine spezifischere Frage, wie ist es jetzt in der österreichischen Klimabewegung? Was ist da aktuell so los? Was gibt es für Strömungen? Wodurch unterscheidet man sich? Genau.
Ja, ich glaube, grundsätzlich haben wir relativ ähnliche Tendenzen wie in Deutschland. Also irgendwie, gerade was politisch betrifft, habe ich immer oft das Gefühl, wir machen da irgendwie sehr oft sehr, sehr ähnliche Pfade durch und böse Zungen würden behaupten, es liegt vielleicht auch daran, dass so viele Deutsche zu uns nach Wien zum Studieren kommen, die nehmen dann immer ihre Probleme mit zu uns. Habe ich natürlich nie gesagt. Aber nein, also grundsätzlich, ja, es ist halt noch einmal viel kleiner als in Deutschland und es ist einfach auch diesbezüglich ein bisschen anders. Ich glaube, es gibt relativ ähnliche Probleme. Das heißt, ich würde sagen, die Bewegung bei uns ist gerade sehr so in einer Hilfe, was machen wir eigentlich Phase. Was so wie ich das mitbekommen habe, eben auch in Deutschland jetzt schon seit längerem, diese Frage ist so, okay, die großen Protestbewegungen, Fridays for Future und Co. haben uns jetzt nicht sonderlich weit gebracht. Da gibt es jetzt irgendwie dieses doch relativ klare Aufwachen von, inwieweit kann uns eine grüne Regierungsbeteiligung irgendwo hinbringen. Also haben wir auch, also wir haben auch in Österreich, für diejenigen, die es nicht wissen, eine grüne Regierungsbeteiligung, nicht nur in Deutschland. Und entsprechend sind auch hier sehr viele junge Leute eigentlich sehr desillusioniert von dieser Form des Parlamentarismus, von diesem Appellieren an die Politik. Dann gibt es natürlich auch bei uns irgendwie recht stark die letzte Generation, die sich vor allem medial in den Vordergrund gedrängt hat. Also in den Medien wird eigentlich Klimabewegung oftmals nur noch mit letzter Generation gleichgesetzt. Das, glaube ich, auch nicht unbedingt positiv ist, aber denke ich schon auch einfach ein Zeichen der Schwäche der Bewegung in ganz vielen anderen Aspekten. Also ich finde das immer recht schwierig, wenn man dann nur sagt, ah, wir machen ja alles falsch, wenn ich persönlich jetzt nicht unbedingt das Gefühl habe, dass von anderer Seite so viel Besseres tatsächlich gemacht. Und das ist ja, also da nehme ich mich auch nicht aus. Also ich glaube, man ist einfach allgemein an einem Punkt, wo man nicht so genau weiß, wie soll es jetzt weitergehen, was sollen wir in Zukunft machen, was sind Strategien, die tatsächlich funktionieren könnten. Und eben diese, auch die Phase des zivilen Ungehorsams in einer Form, wie es bei Ende Gelände passiert ist, wie wir es auch teilweise in Österreich versucht haben, da wird es halt auch die Repression von polizeilicher Seite immer stärker und die das Mobilisierungspotenzial ist, glaube ich, auch nicht mehr ganz so hoch, wie es mal war. Und das sind gerade so Probleme. Und daraus entwickeln sich halt dann ganz viele kleinteilige Projekte. Also ich kann jetzt hauptsächlich über die eher antikapitalistische Klimabewegung reden, weil ich jetzt gerade nicht so ganz am Schirm habe, wie viele Bürgerinitiativen, was weiß ich, was es ja überall gibt, die ja schon in einem gewissen Grad auch zur Klimabewegung gehören. Also das muss man schon auch ehrlich sagen. Und ohne die wird wahrscheinlich noch viel weniger laufen. Also eigentlich ein sehr spannendes Thema, so diese ganzen Oldies, die da noch immer irgendwie so herumkrebsen und dann in ihrem Umfeld was gegen die Klimakrise tun. Aber ja, also von Seiten der eher radikaleren oder antikapitalistischen Klimabewegung, würde ich sagen, gibt es gerade so noch immer diesen Zugang von Besetzungen, also Autobahnprojekte verhindern und so weiter und so fort. Also da haben wir gerade in der Nähe von Wien ein neues Autobahnprojekt, wo gerade so eine kleine, aber doch stabile Besetzung stattfindet. Ein weiterer Punkt, der gerade kennen die Deutschen natürlich auch sehr gut in Mode ist Zusammenarbeit mit Gewerkschaften. Also da gibt es auch in Österreich schon einige Projekte, insbesondere gerade mit dem öffentlichen Nahverkehr. Also es ist sehr stark auch in dieses ganze Wir fahren zusammen angelehnt. Und und das Dritte, was irgendwie gerade noch so groß Thema ist, sind eben die Proteste gegen die Europäische Gaskonferenz, die auch jetzt dieses Jahr bald wieder in Wien stattfinden werden. Vielleicht einige auch, also es gab ja auch große Mobilisierung aus Deutschland letztes Jahr und soweit ich weiß, dieses Jahr wieder eine. Also so ein bisschen dorthin zu gehen, wo die Entscheidungen getroffen werden und zwar nicht unbedingt von politischer Seite, sondern eher, wo sich eben die Leute, die wirklich diese Infrastrukturprojekte planen, mit den Banken, mit den Finanziers treffen und dort eben ausverhandeln, wer finanziert die nächste große Pipeline, wer finanziert die nächsten Projekte, so, um da irgendwie den Fokus drauf zu lenken und da was dagegen zu machen.
Ja. Wie viele Menschen waren da letztes Jahr bei der Demo? Das war ja relativ groß letztes Jahr.
Ja, also es war so an den Aktionen für zivil Ungehorsam gab es zwei größere Tage, wo so jeweils 300-400 Menschen in Aktion waren. Und bei der Demo waren sogar einige tausend Leute. Ich glaube so 5.000, 6.000. Ich kriege jetzt dann sicher wieder böse Nachrichten, weil es in Wahrheit wer waren. Weiß ich leider nicht mehr, aber man muss schon sagen, also ich war ja damals auch irgendwie beteiligt, dann bei der Demo irgendwann am Demo-Wagen gelandet. Und was da, glaube ich, sehr gut funktioniert hat und was ich sehr schade finde, dass wir da nicht irgendwie noch mehr daraus geholt haben, war, dass ja die Demo im Zuge dieses, also es gab eben diese große Konferenz von den also Total, Shell, RWE, alle möglichen sind in Wien. Und da hat man eben versucht, auch darauf aufmerksam zu machen mit zivilem Ungehorsam und Co. Und dann gab es eine große zivilgesellschaftliche Demo, wo es vor allem darum geht, so, jo, wir können uns das Heizen nicht mehr leisten, alles wird teurer, Inflation ist die Schuld der Energiekonzerne. Und da kamen halt auch extrem viele unorganisierte Menschen hin. Und es war wirklich so, abseits von den typischen Klimastreiks in den Großzeiten, eine der größten Klimademos und vor allem auch eine der lautesten und wildesten Klimademos, die ich je erlebt habe. Und ich glaube, dass eben dieser Ansatz mit so Teuerungen und Klimakrise und so, dass man, also das wurde ja schon versucht und ich weiß, dass es dazu in Deutschland eben ganz viele Versuche gab, aber dass man da sicherlich an einem Punkt gewesen ist, zu dem Zeitpunkt in Wien, wo, wenn irgendwie die Kapazitäten dazu da gewesen wäre oder wenn man irgendwie eine größere Strategie gefahren wäre, man wahrscheinlich ganz viele von diesen Menschen hätte nochmal abholen können. Und das wurde, glaube ich, ein bisschen versäumt. Und das ist eben auch das Problem daran, wenn die Strategie der Klimabewegung, wie so oft, also so fokussiert ist auf dieses, wir machen an dem und dem Tag irgendwie so eine große Aktion und da fließen natürlich auch ganz viele Ressourcen rein, dass dann so das Drumherum oft ein bisschen verloren geht. Das ist, glaube ich, in dem Fall ein bisschen passiert.
Ja, okay, verstehe. Ja, das war ja schon mal spannend. Du hast schon Antikapitalismus und Kapitalismusverständnis und so weiter erwähnt. Wie ist das jetzt in der Klimabewegung? Ist die mehrheitlich antikapitalistisch organisiert oder genau?
Also ich glaube, man muss sie ein bisschen loben. Loben. Ja. Weil ich glaube, dass da in den letzten Jahren viel passiert ist. Also so von, als ich noch irgendwie angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen oder wahrscheinlich auch davor. Also es war ja schon lange Zeit so, dass Klimaproteste so sehr verschrien wurden, als es ist so individualistisch, da geht es so darum, dass wir einen recyceln und keine Ahnung was. Und ich würde sagen, dass das schon inzwischen eine Minderheitsmeinung ist. Also, dass vor allem im Zuge des Nicht-Funktionierens von Fridays for Future bis zu einem gewissen Grad, aber auch grundsätzlich sich so eine Tendenz ergeben hat, dass man schon versteht, man muss eine Systemfrage stellen. So, jetzt ist natürlich die Frage, was ist diese Systemfrage und in welchem Ausmaß stellen wir diese Systemfrage? Und ich glaube, dass das jetzt so ein bisschen der nächste Schritt ist oder hackt so ein bisschen. So, was ist das System? Was ist der Kapitalismus? Und was heißt es überhaupt? Weil oftmals ist ja auch Bewegungsaktivismus damit verbunden, dass man jetzt nicht unbedingt so viel Zeit dafür hat, sich irgendwie mit Theorie auseinanderzusetzen, was auch, muss ich sagen, sehr verständlich ist, weil ich kenne das auch von mir, das kommt und geht dann so, entweder man macht das eine oder das andere. Das ist einfach, wir haben alle nur 24 Stunden am Tag. Was dazu kommt, ist, glaube ich, gerade in der Klimabewegung einfach sehr viel Verständnis von diesen Dingen einfach nicht weitergetragen wurde, historisch. Aber um es jetzt mal so ganz plakativ und beispielhaft zu nennen, ich kann mich noch erinnern, ich bin irgendwann im Zuge dieser Gaskonferenz in Wien auf einer Podiumsdiskussion gesessen und dann wurde mir so erklärt, so, ja, also diese fossilen Konzerne, die sind anders wie die anderen, weil die sind nämlich böse und die sind gierig und die wollen Profit machen, komme was wolle, selbst wenn wir alle daran sterben. Und ich dachte mir so, ich weiß nicht so recht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Sinn des Kapitalismus ist. Also so, weißt du, was ich meine? Ja. Also da merkt man dann eben so ein bisschen, okay, wir haben so ein bisschen verstanden, wer der Feind ist. Wir haben so ein bisschen verstanden, Kapitalismus ist schlecht. Aber dass das ja eigentlich alles ein strukturelles Problem ist und dass man da irgendwie jetzt auch nicht großartig differenzieren kann, ob ich jetzt über Elon Musk oder Shell oder was weiß ich irgendwie, mir fällt gerade kein so ein riesiges klimafreundliches Unternehmen ein. Also da ist Elon Musk eh schon das Paradebeispiel für Pseudo-Klimaschutz, ja. Aber das ist eben eine andere Frage ist, wie nur zu sagen, so, ah ja, die fossilen Konzerne, das sind die Bösen, gell, aber alle anderen, also das passt eh so in die Richtung. Okay. Voll.
Okay. Ja, stimmt, das ist mir aber mal aufgefallen, dass alle irgendwie gesagt haben, nur die Ölkonzerne und so weiter. Ja. Genau, und jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr zu dir, also du bist ja, ich weiß nicht, ob du dich selber als Ökomarxistin beschreibst oder nicht, ist aber auch nicht so wichtig. Was ist jetzt Ökomarxismus? Wie kann man das bestimmen? Was gibt's da für Sachen oder für Vertreter, die das als brauchbar machen?
Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, gibt's da, also das Ganze ist natürlich sehr breit und da gibt es ja viel. Ich würde sagen, grob gesagt, also wirklich im aller einfachsten Aufriss, ist Ökomarxismus am Ende des Tages nichts anderes wie eine ökologische Interpretation beziehungsweise Lesensart, in Teilen noch Weiterentwicklung des Marxismus. Es gibt Leute, die reden dann vom Ökomarxismus, es gibt Leute, die reden vom ökologischen Marxismus, es gibt Leute, die sagen eher, okay, ich bin jetzt Ökosozialist oder sonst irgendwas. Es kommt dann auch ein bisschen auch auf den Kontext drauf an oder vielleicht auch ein bisschen regionalspezifisch. Aber grundsätzlich geht es einfach darum, dass man sich den Zusammenhang zwischen ökologischer Zerstörung und Kapitalismus ansieht und das Ganze eben über Marx beziehungsweise den Marxismus. Und ich glaube, ich würde dann später noch ein bisschen im historischen Abriss so darüber reden, wer was wann irgendwie gesagt hat. Aber ich glaube, so bekannte Vertreter, von denen vielleicht viele schon mal irgendwie gehört haben, sind eben so John Bellamy Foster, Andreas Malm, zum Teil auch Jason Moore. Also das sind eben so Begriffe. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad würden sich auch, also ich glaube, nicht nur bis zu einem gewissen Grad, also auch so Leute wie Jason Hickel, der eigentlich ein relativ bekannter Degrowth-Theoretiker ist, würde sich da irgendwie in diesem Camp zuordnen. Und das eben vor allem in den letzten Jahren wieder größer geworden, ist aber eigentlich eh schon länger eine relativ, ja, eine Tradition innerhalb des Marxismus, würde ich sagen. Und es grenzt eben so ein bisschen, oder es ist eben so ein bisschen, ja, wenn man will, kann man ja, ich bin da nicht so der Fan davon, aber wenn man will, kann man ja ein bisschen so den Marxismus unterteilen in so orthodoxer Marxismus, westlicher Marxismus etc. und so weiter. Das sind ja alles verschiedene Arten, Marx zu lesen. Und diese verschiedenen Arten Marx zu lesen, kamen dann ja auch oft aus gesellschaftlichen Umständen. Also so der westliche Marxismus wollte sich vom Stalinismus abgrenzen und so weiter und so fort. Und genauso würde ich da auch den Ökomarxismus irgendwie mit reinnehmen und sagen, dass es halt dann vor allem in den 70ern, 80ern aufgekommen im Zuge dessen, dass man sich mehr mit Umwelt und Klima befasst hat und ist eben auch eine von diesen Arten Marx zu lesen, die sich dann irgendwie von den anderen Arten Marx zu lesen wiederum abgrenzt.
Okay, verstehe. Ja. Sorry, wolltest du noch was sagen?
Nein, passt.
Okay. Die nächste Frage ist eh relativ ähnlich und ich glaube, du hast es auch schon angesprochen. Aber was unterscheidet jetzt denn den Ökomarxismus inhaltlich vom traditionellen Marxismus, wo sind da Abgrenzungen oder Weiterentwicklungen?
Ja, also ich glaube, eben historisch muss man das ein bisschen aufreißen und das ist eh, also wenn sich irgendwer schon mal mit Ökomarxismus beschäftigt hat, dann kommt jetzt, dürfte jetzt die nächsten 2 Minuten überspringen, weil jetzt kommt die Geschichte, die immer jeder erzählt, nämlich, dass es ja ursprünglich so ein bisschen Marxismus und Klima, das kam so aus der neuen Linken zum Teil, also da gab es eben so frühe Vordenker, so ein bisschen die erste Generation nennt man das dann natürlich gerne. Das sind so Leute wie André Gortz dabei, den man vielleicht aus diesem Non-Reformist-Reform-Diskurs auch ein bisschen kennt oder wahrscheinlich, glaube ich, aus dem Soziologiestudium. Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein Typ, den man auf der Uni lesen muss. Dann so James O'Connor, aber eben auch so Michael Löwy. Und das sind eben so Theoretiker, die eher vom Marxismus geprägt waren, vom Marx geprägt waren. Viele auch so Neue Linke, 68er-Bewegung rausgekommen. Und die sich dann mit Klima befasst haben und die aber eigentlich immer grundsätzlich gesagt haben, ja, da muss man über Marx hinausgehen, das hat Marx alles nicht gesehen, da war Marx zu produktivistisch, er hat den Industriekapitalismus zu sehr gelobt, so dieser Proletarianism, also dieses klassische Marx war ja so ein Kapitalismusliebhaber, der das ja alles nur im Sozialismus noch viel schlimmer machen wollte und so weiter und so fort. Take, den, glaube ich, eh die meisten kennen. Und dann hat es aber begonnen, und ursprünglich hat das eigentlich schon in den 70er, 80er Jahren begonnen, nur kennen wir eh so, wenn Leute irgendwie was sagen, die nicht in den USA publizieren, dann hören wir ihnen nicht zu. Es war nämlich eigentlich ein Ungar, nämlich István Mészáros, der eigentlich schon begonnen hat, relativ früh zu sagen so, hey, eigentlich hat Marx da sehr wohl was dazu gesagt. Und dann hat es aber relativ lange gedauert, beziehungsweise so bis in die späten 1990er, Anfang der 2000er Jahre, wo sich dann so quasi eine zweite Tradition des Ökomarxismus herausgebildet hat, nämlich unter so Paul Bouquet und John Bellamy Foster, die quasi Marx und Marx-Schriften, insbesondere auch das Kapital, sehr genau untersucht haben auf diese ökologische Frage und die eben ganz klar sagen, eigentlich ist Ökologie bei Marx ein zentraler Punkt, den wir jetzt einfach mal die letzten 100 Jahre irgendwie unter den Tisch haben fallen lassen. Ich weiß, das klingt nicht sonderlich beeindruckend, aber man muss sagen, sie haben halt tatsächlich einen Punkt. Also wenn man einmal draufkommt und dann Texte nochmal liest, dann merkt man, was sie meinen. Und das ist natürlich auch eine sehr spannende Frage, wieso das halt dann so lange irgendwie nicht gesehen wurde. Aber die beziehen sich eben ganz stark auf Marx selber und vor allem auch so auf den dritten Band des Kapitals und sagen, dass Marx eigentlich insbesondere in seinem späten Leben sich sehr viel mit Naturwissenschaft befasst hat und eben schon begonnen hat, so eine gewisse ökologische Krise zu sehen. Und so ganz zentral ist da eben dieser Begriff des Metabolic Rifts, für den es, glaube ich, keine sonderlich gute deutsche Übersetzung gibt. Also da geht es um Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur und dass eben der Mensch logischerweise immer in seiner Natur eingebettet ist und dass in diesem Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur im Kapitalismus ein Riss entsteht, der dafür sorgt, dass dann diese ökologische Krise die Folge ist, weil nämlich im Kapitalismus spezielle Sachen, ganz viele Dinge in unserem Produktions- und Reproduktionsprozess so sehr von diesem ursprünglichen Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur abgekapselt werden, dass das dazu führt, dass wir eine ökologische Krise haben. Und das hat eben laut Foster und Bouquet Marx schon gesehen, vor allem anhand, also womit er sich dann halt viel beschäftigt hat in seinem Leben, war so die Agrarwirtschaft, so ja 1850er, 60er Jahren. Und warum haben wir solche Bodenprobleme? Also was für ein Problem führt das, wenn das Proletariat hauptsächlich in den Städten wohnt, wir aber unser Essen am Land anbauen? Und wie sorgt es dann dafür, dass quasi die ganzen Nährstoffe aus dem Boden entzogen werden, wohingegen aber die Abfälle dann irgendwo in der Stadt landen? Also das sind sehr abstruse biologische Diskussionen, die aber eigentlich recht spannend sind und wo man eben sieht, so, oh, wow, okay, gab vor 200 Jahren schon relativ klare Anzeichen, dass da irgendwas falsch läuft. Und also, wenn man dieser Interpretation von Marx folgt, und man muss dazu sagen, es gibt dann auch, also, viele haben vielleicht schon von Koe Saito gehört, der so der japanische Ökomarx-Superstar ist ein bisschen, weil er ja in den Bestsellerlisten gelandet ist. Aber wenn man sich anschaut, Saito hat eigentlich, ist ursprünglich so ein richtig, richtig schlimmer Marxologie-Nerd und eigentlich finde ich sowas immer ein bisschen wild, also so. Aber der hat halt wirklich so gefühlt sein ganzes Leben lang nur damit verbracht, die ganzen Megawerke zu entziffern und da irgendwie Marx auf ökologische Theorien und so weiter durchzuforsten. Und wenn man das dann halt irgendwie, also, das ist, ich bin überhaupt nicht einverstanden in ganz vielen Dingen mit seinen Analysen und Schlüssen, die er dann daraus zieht. Also Stichwort historischen Materialismus irgendwie was ablegen. Aber die Analyse, die er von Marx Werken macht, ist ja trotzdem nicht weniger richtig in vielerlei Hinsicht. Und wenn man sich eben anschaut, also der Typ hat wirklich Marx Engels Gesamtausgabe durch und durch gearbeitet. Und da muss man eigentlich schon sagen, es geht jetzt im Ökomarxismus nicht darum, zu sagen, was lässt der Marxismus aus, sondern eigentlich eher zu sagen, was hat Marx schon gesagt? Oder nicht nur Marx, sondern eben zum Teil auch, was findet sich in Lukács-Werken wieder? Was findet sich bei Rosa Luxemburg wieder? Was in diese Richtung deutet? Worüber wir eigentlich heute nicht mehr reden. Und was irgendwie in den letzten 100 Jahren so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Und was aber vielleicht gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig wäre, darüber zu reden.
Ja. Sehr spannendes. Aber jetzt gehen wir dem ganzen Gespräch vielleicht ein bisschen an Teffer und jetzt kann man die kniffligen Fragen. Wozu braucht es jetzt den Ökomarxismus eigentlich?
Ja, ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an, aus welcher Perspektive man sieht. Also grundsätzlich denke ich mal, so das Wichtigste oder mehr oder weniger das Wichtigste kommt ein bisschen, ist, dass natürlich die Art und Weise, wie wir Probleme beschreiben, einen sehr, sehr starken Einfluss darauf hat, was für Lösungsansätze wir suchen. Und wenn wir mit einer sehr verkürzten Kapitalismuskritik arbeiten, wenn wir vielleicht mit gar keiner Kapitalismuskritik arbeiten, dann ergeben sich daraus ja natürlich auch andere Schlussfolgerungen für die Bewegung oder für uns als Gesellschaft. So, wie wollen wir die Klimakrise überwinden oder was wollen wir gegen die Klimakrise tun? Und aus dieser Perspektive braucht es den Ökomarxismus auf jeden Fall, um ein Verständnis dafür zu haben, inwiefern es ein integraler Bestandteil des Kapitalismus ist, diese Krise hervorzurufen und wir es auch innerhalb dieses Systems nicht schaffen werden, diese Krise zu lösen. Das wäre mal so ein bisschen die theoretische Perspektive. Ich glaube, eine andere Perspektive, für die wir vielleicht nicht so viel Zeit haben und wo es auch jetzt nicht so wirklich eine, also dazu gibt es halt nicht so viel Literatur und es ist dann immer so oft so eine Diskussion unter der Hand oder in irgendwelchen lustigen Podcasts wie unserem hier, ist so die Frage von, wofür braucht Marxismus in der Klimabewegung? Und das finde ich eine sehr essentielle Frage tatsächlich, weil die Klimabewegung meines Erachtens nach tendenziell eine sehr geschichtsvergessene Bewegung ist oder eine geschichtslose Bewegung. Also es stimmt ja auch eigentlich gar nicht, dass irgendwie die Klimabewegung vor 5 Jahren aus dem Nichts hervorgesprungen ist und davor gab es nichts oder so. Aber die Interpretation oder was mir so aufgefallen ist, als eine Person, die halt so richtig so mit diesem, boah, wir müssen da irgendwie zu unserem Antifaschismus-Seminar fahren und wir müssen irgendwie diesen und jenen Jahrestag feiern und wir müssen uns anschauen, was haben die Arbeiter damals gesungen und gemacht und dieses und jenes, so bin ich halt irgendwie erzogen worden. Und dann kommt man halt so in einen Klimabewegungskontext und die Leute wissen eigentlich nicht mal so, was sind die Kämpfe, die wir vor 10 Jahren geführt haben, was sind die Kämpfe, die wir vor 20 Jahren geführt haben. Und es führt halt auch natürlich dazu, dass man immer wieder dieselben Fehler macht. Und wenn man sich eben nicht mit Theorie und Geschichte auseinandersetzt, dann ist es meines Erachtens nach eine logische Konsequenz. Und das sind eben so Punkte, wo, glaube ich, der Marxismus und eine Geschichte der Arbeiterbewegung ein ganz essentieller Bestandteil für eine funktionierende soziale Bewegung wären. Und das, wenn man jetzt lustig oder kontrovers sein will, würde ich sagen, dann zieht sich das ja hin bis zu Aspekten zu, wie organisieren wir uns? Also, wir haben jetzt diese Tendenz zu sagen, wir müssen jetzt mit Gewerkschaften zusammenarbeiten. Keine Ahnung, ob das richtig oder falsch ist, muss ich ehrlich sagen. Aber um überhaupt den Entschluss treffen zu können, macht es Sinn, mit Gewerkschaften in der heutigen Zeit zusammenzuarbeiten, macht es wahrscheinlich Sinn, Rosa Luxemburg zu lesen oder macht es wahrscheinlich Sinn, sich historisch mit der Geschichte von Gewerkschaften auseinanderzusetzen. Warum wir sagen, dass Gewerkschaften wichtig sind für die Arbeiterklasse oder wo ihre Grenzen sind. So. Und dasselbe stellt sich mit der Frage der Partei. So, wir haben in der Klimabewegung unzählige Diskussionen darüber, wie stehen wir zu Parteien, was heißt das, dieses, jenes. Und all diese Fragen kann man aus einer marxistischen Perspektive sehr viel besser beantworten, wie aus einer Perspektive, wo man sich immer nur die letzten 10 Jahre anschaut, was haben wir da gemacht, was hat funktioniert, was nicht, ja, okay, Trial and Error und so weiter und so fort. das ist für mich so ein bisschen die praktische Ebene, auf der der Ökomarxismus dann auch eine sehr wichtige Rolle spielen würde.
Okay, verstehe, verstehe.
Dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Inwiefern unterscheidet sich jetzt Ökomarxismus von anderen zeitgenössischen Trends oder Strömungen? Also zum Beispiel, was mir bis jetzt aufgefallen ist, dass beim Thema Feminismus oft davor oder danach das Wort queer oder materialistisch angehängt wird und es einfach um den Begriff tendenziell eher zu erweitern, wobei das für mich immer so was Popkulturelles hat. Kannst du vielleicht da deine Perspektiven einbringen?
Ja, ich glaube, zwei wichtige Punkte. Das erste, relativ kurz, ist, dass schlichtweg wir machen gerade nicht Ökomarxismus, weil Öko gerade im Trend ist, sondern weil Marxismus die meines Erachtens nach zumindest einzige Perspektive ist, die es uns überhaupt erlaubt, die ökologische Krise zu fassen. Nämlich sowohl historisch, also wo kommt das her, wie ist das entstanden, was sind die Bedingungen des heutigen Kapitalismus und die Bedingungen dessen, dass wir vor dieser ökologischen Krise stehen, als auch aus der Perspektive, was sind die Folgen daraus, dass ich das so sehe. Also deshalb braucht es ein Überwinden des Kapitalismus. Deshalb muss ich die Gesellschaft als eine Gesellschaft von Klassen, in der Klassenkämpfe passieren, verstehen und so weiter und so fort. Das ist so der eine Teil. Und das andere, was, glaube ich, viel wichtiger ist, dass es nicht nur darum geht, zu sagen, wir machen jetzt Ökomarxismus, sondern dass es viel wichtiger ist, zu sagen, eine fundamentierte Kapitalismuskritik aus einer marxistischen Perspektive, die hat ursprünglich mal und sollte eigentlich immer die Natur inhärent beinhalten. Und alles, was wir Menschen tun, passiert auch in Bezug zu unserer Umwelt. Und das Gleiche gilt für alles, was im Kapitalismus passiert. Und um es jetzt relativ hart mal zu formulieren, ist es auch eine ganz klare Kritik an so orthodoxen und westlichen Marxismusrichtungen, die irgendwie die letzten 100 Jahre vorgeherrscht haben, die es verabsäumt haben, das zu sehen und nämlich sich auf Marx zu beziehen, der ganz klar in seiner Arbeitsweltlehre eigentlich immer gesagt hat, Arbeit, das ist die Mediation zwischen oder diese Verbindung, diese Vermittlung zwischen Mensch und Natur. Und Arbeit bei Marx ist eigentlich ein Prozess, in dem der Mensch die Natur bearbeitet und verändert und gleichzeitig aber auch mit der Natur in Beziehung steht und durch die Natur verändert wird. Und ganz klar sagen, es geht um die Ausbeutung von Mensch und Natur. Und das kann ich eigentlich nicht getrennt sehen. Also so, es gibt auch dieses relativ häufig verwendete Marx, diese Marx-Analogie in Bezug auf Ökomarxismus, so, dass quasi der Kapitalismus die Quellen seines Reichtums, nämlich die menschliche Arbeitskraft und die Natur, untergräbt. Und wenn ich Kapitalismus so analysiere, dann muss ich mir immer auch anschauen, was sind die Einflüsse auf die Umwelt und wie steht der Mensch in Relation zur Umwelt. Und die marxistische Kritik ist eigentlich eine fundamentale Kritik daran, wie im Kapitalismus dieses Verhältnis zwischen Mensch und Natur fundamental fehlgeleitet ist, weil der Kapitalismus es eben nicht schafft, dieses Verhältnis in einer Form zu erhalten, die in irgendeiner Weise nachhaltig ist, sowohl für Menschen als auch für Natur, sondern es geht ganz klar darum zu sagen, hier ist ein fundamentaler Riss entstanden, der sich auch innerhalb des Kapitalismus nicht mehr lösen lässt, weil der Kapitalismus seine eigenen Grenzen als natürliche Grenzen sieht und eigentlich gar keinen Bezug mehr dazu hat, was denn eigentlich natürliche Grenzen sind, sowohl in Bezug auf die Umwelt als auch in Bezug auf den Menschen und wie viel Arbeit kann ich einem Menschen zumuten, welche Art von Arbeit kann ich einem Menschen zumuten und so weiter und so fort. Also Arbeit ist immer in Bezug zur Natur zu sehen und es ist ganz egal, ob ich da jetzt irgendwie mir einen Bauern am Feld anschaue oder jemand, der heutzutage vielleicht nur noch am Computer tippt und irgendwas in Tabellen eingibt, weil auch das ist ja im Endeffekt nur möglich, weil der Computer irgendwie mit Strom betrieben wird, weil irgendwelche Rohstoffe in diesem Computer verarbeitet sind und so weiter und so fort. Also dieser Blick, den kann man eigentlich nicht haben. Und vielleicht nochmal ganz kurz, weil ich fand diese Analogie damals irgendwie sehr, sehr prägend, quasi zu sagen, hinter Manchester steht Mississippi. Also, dass der Kapitalismus, wie er in Manchester entstanden ist, dieser frühe Baumwollkapitalismus in England, überhaupt nur möglich war aufgrund der Ausbeutung, die in Mississippi passiert ist, die eine natürliche, also den Sklavenhandel in den USA, und da auch sich beispielsweise anzuschauen, was ist überhaupt Natur im Kapitalismus? Weil für den Kapitalismus waren die damaligen Sklaven quasi Natur, die sie gratis ausbeuten konnten. Also eigentlich, das ist so dieser, im Englischen dieser Unterschied zwischen Appropriation und Exploitation, so. Also was ist Natur und was ist Mensch? Das ist auch sehr vom Kapitalismus vorgegeben. Und das sind alles Dinge, die wir eigentlich immer mitdenken müssen in einer marxistischen Kritik.
Okay.
Du hast es vorher schon erwähnt, das Konzept Degrowth. Kannst du das vielleicht kurz erklären, was das ist, oder ein bisschen ausführlicher erklären?
Ja, also Degrowth ist breit, Degrowth ist viel, also es ist ein bisschen schwierig, es kurz zu erklären. Grundsätzlich geht es ja bei Degrowth darum, so eine Kritik des Wachstumsfetischismus im Kapitalismus aufzuzeigen, also sozusagen so Wachstum zerstört unseren Planeten. Das kommt historisch betrachtet, soweit ich informiert bin, so ein bisschen aus dieser Phase, so an in den 70er Jahren, dieser bekannte Limits to Growth Report, wo man sich damals noch dachte, so wir werden wahrscheinlich bald kein Öl mehr haben, wir werden wahrscheinlich bald gewisse natürliche Ressourcen nicht mehr haben. Und die grundsätzliche Kritik, die ja sehr richtig ist, weil ich glaube, das ist irgendwie uns allen klar, ist, es gibt kein unendliches Wachstum auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen. Und das ist meines Erachtens nach ein bisschen so ein, ja, Kindergartenmatte, aber anscheinend war beziehungsweise ist es ja noch immer notwendig, Leute, insbesondere, glaube ich, Volkswirte, das muss ich jetzt mal Selbstkritik meiner Disziplin sagen, darauf hinzuweisen. Und ich glaube, aus heutiger Perspektive muss man sagen, das ist noch immer richtig, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir den letzten Tropfen Öl irgendwo aus der Erde ziehen, ist geringer, oder also was halt zuerst kommen wird, ist eher, dass es so heiß wird und dass wir so viel CO2 ausstoßen, dass wir unsere eigenen Lebensbedingungen damit untergraben. Also es geht jetzt weniger darum, aus heutiger Perspektive zu sagen, kein Öl mehr. Sondern heute ist das Ganze viel meine Kritik geworden von, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sieht man, dass es ganz klar einen sehr identen Verlauf zwischen dem CO2-Ausstoß und dem Wachstum oder diesem Wachstum in Terms of GDP, also Bruttoinlandsprodukt, gibt. Und wenn wir unseren CO2-Ausstoß verringern wollen, dann müssen wir aufhören zu wachsen. Das ist so ein bisschen die grundsätzliche Idee dahinter. Und ich würde sagen, das hält auch in vielerlei Hinsicht aus, also wenn man sich die Zahlen anschaut, also CO2-Ausstoß und Wirtschaftswachstum korrelieren noch immer extrem stark. Und dort, wo sie es nicht tun, liegt das auch zu einem ganz großen Teil daran, dass wir als Industrienationen oder nicht mehr Industrienationen in Europa, USA und so weiter, dann halt sehr gern Produktion auslagern in andere Länder. Ich glaube aber, dass die Kritik trotzdem einen grundsätzlichen Fehler hat oder in vielerlei Hinsicht, manchmal spricht sie sehr an, nämlich dass ja Wachstum per se nicht einfach passiert oder nicht, also dass es nicht um Wachstum per se geht, sondern dass halt dahinter eigentlich dieser Akkumulationsnotwendigkeit im Kapitalismus steht und dass hier oft eben so ein bisschen dann so eine verkürzte Wachstumskritik mit reinfällt, die, glaube ich, auch zu Problemen führen kann.
Ja, da gehen wir vielleicht da ein bisschen spezieller drauf ein. Also Wir haben jetzt Ökomarxismus angesprochen und Degrowth. Wie hängen die beiden jetzt zusammen? Gibt es da Überschneidungen in die Strömungen oder gibt es da stärkere Kritik dran? Sowohl von der einen als auch von der anderen. Genau.
Ja, also grundsätzlich ist wie viel das ein bisschen kompliziert. Also ich habe eh schon gesagt, so Degrowth ist halt sehr breit. Und ich glaube, Degrowth per se kann im Kapitalismus funktionieren. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein revolutionäres Konzept. Böse Zungen würden behaupten, eine Rezession ist auch Degrowth. Aber wir wissen, also ich möchte jetzt nicht in dieses... Also ich glaube, ein grundsätzliches Problem dieser Debatte ist ja, dass die Menschen aneinander vorbeireden. Und darauf gehe ich gleich noch ein bisschen näher ein. Weil es gibt Degrowther, die ganz stark sagen, wir müssen das gemeinsam mit Ökomarxismus, mit Ökosozialismus, mit einer Überwindung des Kapitalismus denken. Und da gibt es eben so dieses Lager Degrowth Communism, Stichwort Coesaito, der das ja inzwischen behauptet, dass das selbst Marx schon gesagt hat. Und dann gibt es wiederum innerhalb des Ökomarxismus dieses Lager, das da ganz stark dagegen ist. Und ich muss persönlich sagen, ich oute mich, ich finde, keines von beiden Lagern hat meinen Vote verdient. Weil nämlich, wie ich gerade angesprochen habe, also diese Debatten sind so dermaßen unkonstruktiv, ja, weil man wirklich so sehr aneinander vorbeiredet, dass ich mich echt frage, so, hey, Leute, wo bin ich hier gelandet? Also, es gibt ja völlig legitime Kritik am Degrowth-Konzept. Also, so, zum Beispiel hat Matthew Huber, der das sehr oft in diesem Kontext genannt wird, hat eine meines Erachtens auch sehr legitime These aufgestellt, dass viele dieser Degrowth-Menschen halt einfach oder allgemein Klimaaktivisten aus der Professional Managerial Class kommen, eher so aus einem akademischen, studentischen Kontext und quasi ihren eigenen Lebensstil und ihre eigenen Lebensverhältnisse und die Tatsache, dass sie wissen, dass sich das eigentlich in der Klimakrise gar nicht so ganz ausgeht, dann auf die gesamte Gesellschaft und insbesondere auf die Arbeiterklasse im globalen Norden projizieren. Und dass man aber nicht übersehen darf, das ist natürlich in den USA nochmal schlimmer wie jetzt bei uns in Österreich gerade, dass es ja immer noch genug Arbeiterinnen hier gibt, die von Armut betroffen sind und für die Degrowth ein bisschen, ich wollte gerade sagen, eine Verarsche ist, damit ich wieder drauf komme, das versteht keiner, also ein schlechter Witz ist. Und dass das Ganze natürlich dementsprechend auch einfach politisch nicht umsetzbar ist und dieses und jenes und kennen. Ich glaube, in einem gewissen Ausmaß kann sich das eh jeder denken, was so ein bisschen eine marxistische Kritik an Degrowth sein könnte. Also eben sozusagen so die Arbeiterklasse, die flickt ja nicht dreimal im Jahr nach Bali, meine Liebe. Im Gegensatz zu meinem Instagram-Feed. Apparently sind gerade wieder alle in Bali. Ich bin ziemlich eifersüchtig. Und das ist eine voll legitime Kritik, sozusagen so, okay, irgendwie, wie willst du Menschen davon zu überzeugen, dass wir hier Degrowth brauchen, wenn ihnen halt die letzten 50 Jahre erzählt wurde, ja, nur durch Wachstum kommst du irgendwie aus deiner Arbeit raus oder aus deiner Armut raus. Und das hat ja auch teilweise funktioniert. Also es funktioniert jetzt im Neoliberalismus nicht mehr so gut, aber viele Menschen sind halt in die Mittelschicht aufgestiegen, dank und Anführungszeichen dieses Wachstums. Und gleichzeitig sind das aber Menschen, oder kommt dann halt oft dabei raus, dass die Menschen, die halt den Degrowth kritisieren, irgendwie in diesem Team, ich nenne es immer dann das Team Fully Automated Luxury Space Communism, dann daherkommen und wirklich absolut keinen Sinn mehr dafür haben, dass halt die Klimakrise real ist und dass wir nicht irgendwie in unserer schönen Sozialismus-Utopie, in der wir, weiß ich nicht, anscheinend im Kommunismus dreimal im Jahr nach Bali fliegen, leben werden. So, also das ist wirklich, ich verstehe es bis heute nicht, weil da einfach so diese Diskussionsebenen so verschoben sind und und ich denke halt, dann kommen halt beide Seiten so mit dem Argument, ja, es kommt ja drauf an, was muss wachsen und was muss schrumpfen. Und Also ja, dieses Argument bringen halt beide Seiten. Also so, das ist, um es nochmal zu erklären, weil das ist eben so der wichtige Punkt, glaube ich, in dieser ganzen Debatte. Die Art und Weise, wie wir Wachstum in unserer Gesellschaft messen, ist ja vom Kapitalismus abhängig und ist eine ganz stark monetäre Art. Und entsprechend fließt da einfach vieles nicht rein. Also da fließt Reproduktionsarbeit nicht rein und so weiter. Und wir müssen uns halt anschauen, also auch in einer Welt, in der wir jetzt irgendwie versuchen, die Klimakrise aufzuhalten, werden wir erneuerbare Energien ausbauen müssen, werden wir mehr Züge brauchen, werden wir mehr Pflege brauchen, werden wir vielleicht mehr Leute brauchen, die irgendwie für Bildung zuständig sind oder vielleicht, keine Ahnung, bin keine Expertin in dem Thema, auch wieder mehr Leute, die irgendwie Bauern sind, weil halt einfach gewisse Pestizide nicht mehr einsetzbar sind und sich deshalb vielleicht nicht mehr alles so hochskalieren lässt. Hängt mich auf diese Aussage nicht auf, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Und gleichzeitig gibt es halt andere Sektoren, die müssen schrumpfen, aber das heißt halt am Ende des Tages in absoluten Terminen oder auch in Zahlen nicht unbedingt Degrowth. Also das kommt halt drauf an. Wenn die Regierung sich jetzt heute plötzlich dazu entschließen würde, wir zahlen allen Krankenschwestern das doppelte Gehalt aus, dann wächst objektiv das BIP. Und das ist eben die Frage, so wie viel Geld gibt es dafür, wie nummerieren wir das und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich ist die Diskussion ja nicht wachsen, schrumpfen, bla bla bla, sondern die Diskussion ist eben, was brauchen wir? Und wenn wir tatsächlich was verändern wollen, dann müssen wir planen. Und dann müssen wir gesellschaftlich entscheiden, wofür geben wir unsere Arbeitskraft her, wofür geben wir unsere Ressourcen her. Und das ist ein Argument, das eigentlich dann am Ende des Tages beide Seiten bringen. Und ja, gut, da können wir uns halt die ganze Diskussion drum herum sparen. Aber ja, maybe that's just my two cents. Und irgendwie dieser 50-jährigen Männer, die ihre Bücher schreiben müssen, müssen ja auch von irgendwas leben und ihre Bücher verkaufen. Also.
Ja, das, aber das mit dem Zuhören und aneinander vorbeireden, das ist irgendwie generell in der marxistischen Bewegung, habe ich das Gefühl, so, oder in der linken Bewegung, dass man einfach nur seinen Standpunkt durchboxen will, ohne dass man,
ja,
das ist, glaube ich, sehr weit verbreitet. Dann vielleicht ein anderes Thema, was jetzt wahrscheinlich genau entgegengesetzt ist. Jetzt gibt es ja bei den Demokraten, vor allem in Amerika, so dieses Green New Deal. Das ist da ein großes Thema. Bei uns ist das noch nicht so ein großes Thema. Ich glaube, die SPÖ hat es ein paar Mal aufgebracht. Wie steht da die marxistische, ökomarxistische Position dazu?
Ja, ich glaube, auch da gibt es wahrscheinlich wieder drei Meinungen wie Leute. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, die Leute, die diesen Podcast hören, sind zumindest in einem gewissen Ansatz mit den Wehen des Linksseins vertraut. Das heißt, man muss ihnen das nicht erklären, wie das so ist. Aber also ich persönlich sehe es so, es gibt zwei essentielle Punkte. Der erste ist, das muss passieren. Und der zweite Punkt ist, es ist nicht genug. Ich habe da einen relativ, ich will es nicht pragmatisch nennen, aber ich bin halt schon der Meinung, wir leben in einer Situation, in der wirklich jedes Punkt 0,1 Punkt 0,001 Grad einen sehr großen Unterschied macht, wie unsere Lebensverhältnisse und Lebensbedingungen in den nächsten 20 bis 50 bis 100 Jahren aussehen. Und in so einem Zusammenhang ist es auch aus einer Perspektive, in der ich sage, hey, eigentlich bräuchte es eine andere Gesellschaft. Eigentlich kann das nicht funktionieren. Ist es halt trotzdem notwendig, irgendwie dafür zu kämpfen, dass es nicht noch schlimmer wird. Weil ich stelle mich ja als Marxistin auch nicht hin und sage, ich finde ein Verbot von Kinderarbeit blöd, weil das ist nicht die Revolution. Also wir wissen alle, das bringt nichts und für mich hat das dann immer so ein bisschen so Vibes von, wir machen jetzt so Verelendungstheorie in Zeiten der Klimakrise. Das heißt, wir hoffen, wenn es einfach nichts mehr zum Essen gibt, dann wird alles besser werden. Das ist halt nicht mein Zugang, weil ich hätte schon gern, dass wir die Welt, die wir uns vorstellen, auf einem Planeten aufbauen, auf dem das noch möglichst gut möglich ist. Und das ist halt einfach ein Fakt. Wir müssen handeln. Und ein Green New Deal ist, genauso wie es damals ein New Deal war, nichts anderes als Systemerhaltung. Das ist mir absolut bewusst. Und ich werde jetzt mich auch nicht auf die Straße stellen und sagen, wuhu, wir haben es erreicht. Sondern es geht halt dann darum, innerhalb dessen, was für Kämpfe da passieren und innerhalb dessen, was für realpolitische Forderungen da gestellt werden oder auch wirklich tatsächliche Policy-Vorschläge vorgelegt werden, dafür zu kämpfen, dass die möglichst sinnvoll sind und möglichst weit gehen, weil wenn das niemand macht, dann schaut es am Ende des Tages noch geschissener aus. So, noch schlechter, sorry. Also hier halt auch stetig aufzuzeigen, so, hey, es bräuchte eigentlich mehr. Und das kann man ja dann auch am Ende des Tages, also gerade wenn man nicht in der Regierungsverantwortung ist, was ja gerade für Linke irgendwie jetzt gerade nicht so oft der Fall ist, oder für tatsächliche Linke. Ich nehme jetzt die Sozialdemokraten, Grünen explizit aus, und von den Democrats in den USA brauchen wir gar nicht reden. Aber hier halt immer aufzuzeigen, so, hey, das sind die Grenzen. So, das sind die Grenzen dessen, was wir im System schaffen können. Und deshalb braucht es eigentlich was anderes. Und das heißt aber trotzdem nicht, dass ich nicht insgeheim verstehen kann, dass es nicht schlecht ist, dass das jetzt passiert, weil irgendwas muss halt passieren. Und ich glaube, wir müssen halt oftmals uns ein bisschen davor wahren, Realpolitik ganz abzulehnen, nur weil es nicht im Sinne unserer Ideologie ist. Wir müssen aber nicht diese Dinge aktiv hervorbringen, weil sie werden halt von anderen Fraktionen der Gesellschaft hervorgebracht. Und dann kann man eben auch mal, also dann kann man halt strategisch dafür kämpfen, was dabei rauskommt, anstatt sich zurückzulehnen und zu sagen, gut, das sollen die anderen machen.
Okay, verstehe. Dann gibt's noch diese weitere bekannte These von Kohei Sato, glaube ich, der hat das auch geschrieben in seinem Buch, über das Anthropozän. Das ist so quasi, da wird beschrieben, dass die Menschen dass wir in einem Zeitalter leben, wo die Menschen das Zeitalter prägen. Ja. Kannst du vielleicht dazu was sagen?
Ja, also es ist grundsätzlich so, wie so oft so ein bisschen in diesen Klimadebatten eine Frage, betrachtet man Sachen aus einer eher naturwissenschaftlichen, eher sozialwissenschaftlichen Perspektive. Diese ganze Anthropozän-Debatte ist ursprünglich eigentlich eine naturwissenschaftlich-geologische Debatte, in der halt an einem gewissen Punkt festgestellt wurde, okay, wir sehen, dass menschliche Einflüsse auf die Erde, das Ökosystem, inzwischen größer sind als nichtmenschliche Einflüsse. So kam dieser Begriff ein bisschen zustande. Und aus dieser geologischen Perspektive ist das grundsätzlich auch, glaube ich, schwer zu leugnen. Also sind wir de facto an einem Punkt, der Mensch hat die Natur grundlegend verändert und ist die treibende Kraft darin, die Natur grundlegend zu verändern. Die Frage ist dann halt wiederum aus einer sozialen Perspektive oder aus einer populärwissenschaftlichen Perspektive, wer ist der Mensch? So, und da setzt dann eben auch diese ökomarxistische Kritik an. Also es kommt ein bisschen darauf an, auf wen man sich da bezieht oder was man da liest. Es gibt dann grundsätzlich die Kritik zu sagen, gut, der Mensch, ja, wieder mal unter Anführungszeichen, war ja schon sehr viel länger da. Warum passiert das ausgerechnet jetzt? Und die Frage, warum passiert das ausgerechnet jetzt, die ist halt nicht auf den Menschen oder die menschliche Existenz am Planeten zurückzuführen, sondern die ist auf den Kapitalismus zurückzuführen. Und eben diesen Metabolic Rift, der am Kapitalismus diesen Stoffwechsel zerstört und der eben dafür sorgt, dass wir als Menschen so einen starken Einfluss auf die Natur haben, dass sie sich nicht mehr entsprechend regenerieren, unter Anführungszeichen, kann. entsprechend gibt es auch so Konzepte, das Ganze irgendwie umzunennen in Kapitalozän oder was auch immer. Ich habe da tatsächlich jetzt erst vor kurzem eine relativ gute Kritik an der Kritik gehört. Wow, Linke. Die, also basically, es kommt mal wieder von John Bellamy Foster. Der ist so wieder der alte Dad aller Ökomarxisten, habe ich ein bisschen das Gefühl. Halt einer der ersten, der das, die das alles gemacht haben und der jetzt noch immer sehr viel Einfluss hat. Und grundsätzlich, was halt so er gesagt hat bezüglich dieses Anthropozän-Begriffs, was ich sehr spannend fand, ist, dass wir ja auch, wenn wir jetzt theoretisch ein anderes System erreichen würden, hoffentlich irgendwann bald, dass sich diese Einflüsse des Menschen auf die Natur ja gar nicht mehr rückgängig machen lassen. Und dass gerade wenn man jetzt nicht von so einer super extremen, wir müssen alle zurück in irgendwie feudale Kommunen, Degrowth-Begriff ausgeht, dann würden wir ja auch davon ausgehen, dass der Sozialismus-Kommunismus, whatever, der Zukunft in gewisser Weise ein industrieller, also eine industrielle Lebensform wäre, die auf dem aufbaut, was wir heute haben und die auch einfach wirklich ganz klar, also wenn wir heute irgendwo eine Atomwaffe testen, dann können wir nur, weil wir in 15 Jahren ein anderes System haben, können wir diese Einflüsse, die das auf die Natur hatte, nicht mehr rückgängig machen. Und quasi sozusagen so, ja, das ist das Anthropozän und dieses Anthropozän werden wir auch nicht mehr los oder in naher Zukunft nicht mehr los. Aber innerhalb dieses Anthropozäns gibt es eben ein Problem. Also es ist eigentlich gar nicht das Anthropozän-Problem, sondern innerhalb des Anthropozäns gibt es dann hoffentlich verschiedene Epochen, genauso wie es auch, und da steige ich ein bisschen aus, weil ich kann ja leider nicht die ganzen Prozene, irgendwas Zähne davor aufzählen, aber die waren ja auch nicht 10.000 Jahre dasselbe Klima, 10.000 Jahre dasselbe Einfluss, sondern dass es halt innerhalb des Anthropozäns Veränderung geben muss und dass diese Veränderung dann dazu führen kann, dass wir zumindest nicht neue Scheiße bauen und dass wir zumindest irgendwie eine Möglichkeit finden, diesen Einfluss, den wir nun mal objektiv auf die Natur haben, so zu gestalten, dass es nicht unsere eigenen Lebensbedingungen untergräbt.
Ja. Okay, verstehe ich. Nachdem wir jetzt das alles besprochen haben und auch so die bekanntesten Thesen durchgegangen sind, vielleicht von dir so Vorschläge oder Alternativen zu Handlungsmöglichkeiten, Handlungsspielraum, genau, was gibt's da so?
Ja, ich glaube, praktische Frage ist ja immer schwieriger für die Theorie. Ich glaube, grundsätzlich stehen wir gerade an einem Punkt, wo sich einfach die Verhältnisse in Bezug auf die Klimakrise nochmal ändern. Also ich bin keine Freundin von irgendwie so apokalyptischen Fantasien, aber es ist einfach klar, so die Bewegung oder die Klimabewegung hat in der Form, in der sie es halt die letzten Jahre versucht hat, irgendwo in gewisser Hinsicht versagt. Und man sieht auch jetzt nicht wirklich ein Umdenken von Seiten des Systems, also das wird einfach nicht passieren. Und entsprechend müssen wir uns halt andere Möglichkeiten überlegen, uns zu organisieren. Also ich habe kein Rezept, wie wir durch den Ökomarxismus die Welt verändern können. Wenn ich das hätte, dann würde ich heute nicht hier sitzen, sondern wahrscheinlich aus anderen Gründen einen Burnout haben. Aber vor allem das Schlimme ist, man muss ja dann auch noch die anderen Menschen davon überzeugen. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Also vielleicht fangen wir mal da an. Also ich glaube, wir sind in einer, wir sind an einem Punkt, wo Klassenkampf so wichtig wäre wie selten zuvor. Und das Klassenbewusstsein ist gleichzeitig so niedrig wie selten zuvor. Also wenn wir davon reden, was für Möglichkeiten und Handlungsspielräume haben wir, dann wäre mal so Step One, wo ist das Klassenbewusstsein und wie stellen wir das wieder her? Und dann können wir uns vielleicht überlegen, wie soll die Zukunft aussehen, weil ich ja als Marxistin schon davon überzeugt bin, dass es eben irgendwo diesen Bruch mit dem derzeitigen System braucht. Und ich glaube, das ist ein sehr schwieriges Thema und da müssen wir uns halt echt überlegen, wo sind Menschen, die tatsächlich von der Klimakrise betroffen sind? Und da würde ich sagen, das ist einfach faktisch nicht richtig, dass die nur im globalen Süden zu finden sind und dass wir hier ja das irgendwie jetzt für Menschen irgendwo anders auskämpfen müssen. Ich glaube, gerade in den letzten Jahren haben uns gezeigt, es gibt genug Menschen, die auch in Österreich oder Deutschland von der Klimakrise betroffen sind und denen man einfach zeigen muss in der einen oder anderen Form, whatever that may be at some point, dass die Klimakrise ganz klar eine Klassenfrage ist. Und da geht es eben darum, sich zu überlegen, wie können wir Menschen organisieren, die von der Klimakrise betroffen sind? Wie können wir diese Barrieren, die eigentlich nicht real da sind, weil also meines Erachtens nach bin ich trotzdem Arbeiterklasse, auch wenn ich irgendwie Studierender irgendwo in der vielleicht existierenden PMC bin, ja? Wie können wir diese Creme zuschütten? Weil am Ende des Tages kämpfe ich ja gegen das Kapital, wenn ich gegen fossile Konzerne kämpfe. Und da tun sich Handlungsspielräume auf. Ich glaube doch, dass es nicht grundsätzlich falsch ist, irgendwie zu versuchen, an die Arbeiter über die Gewerkschaft ranzukommen. Ich glaube, man braucht nur ein gewisses Verständnis davon, wo sind die Grenzen dieser Gewerkschaftsarbeit. Und genauso würde ich sagen, ist es auch nicht falsch, zu versuchen, wieder eine Partei aufzubauen, die ein gewisses Potenzial hat, die ein Potenzial hat, auch wirklich Menschen, die jetzt nicht unbedingt über das Klimathema kommen, dann zu organisieren und diese Kämpfe gemeinsam zu führen mit anderen Kämpfen, also in so einer verbindenden revolutionären Partei, die halt nicht nur für Partikularinteressen von, sei es jetzt irgendwie Frauen, Queers, das Klima oder sonst irgendwas kämpft. Ich persönlich glaube, dass es auch schlichtweg eine gewisse Einstellung darauf braucht, was kommen wird in Bezug auf Umweltkatastrophen und was auch immer uns sonst noch bevorsteht. Ich glaube, dass es sehr sinnvoll wäre, egal welche Organisationsform man jetzt für richtig hält, sich darauf einzustellen, dass wir uns wieder künftig mehr gegenseitig helfen müssen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass Klimaaktivismus in den nächsten Jahren heißt, hey, in dem und dem Dorf war eine Überschwemmung, Flut, Feuer, was auch immer. Wir fahren dorthin, wir packen mit an, wir helfen, das wieder aufzubauen. Wir sind da, um dann dort quasi der Community zu helfen, um dann dort Menschen zu organisieren, die gerade ihr Hab und Gut verloren haben. Und zwar nicht auf diese, haha, wir sind jetzt einmal da und machen ein Foto und gehen wieder Art und Weise, sondern wirklich langfristige Beziehungen aufzubauen und zu zeigen, hey, am Ende des Tages, der Grund, warum das passiert, ist klar. Die Menschen, die verhindern, dass wir was dagegen tun können, sind auch relativ leicht identifizierbar. Kämpfen wir gemeinsam dagegen. Also das sind so Ansätze, die natürlich jetzt alle nicht sonderlich konkret sind, weil wie gesagt, ich habe keine Blaupause, wie wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren Revolution machen. Ich glaube, dass das passieren wird, ist so dermaßen unwahrscheinlich, dass wir uns überlegen müssen, okay, was ist die Alternative? Also wir leben leider nicht im Jahr, oder das heißt leider, aber wir sind derzeit in einer Situation, wo die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem gewissen ökologischen Kollaps kommt, sehr viel größer ist, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den nächsten 10 Jahren plötzlich überall auf der Welt revolutionäre Bewegungen aufpoppen, die es schaffen, das System in der Form, in der es heute existiert, zu stürzen. Und deshalb müssen wir eigentlich einen Schritt zurückgehen und uns überlegen, okay, wie schaffen wir es, Menschen wieder zu organisieren? Wie schaffen wir es, wieder ein gewisses Klassenbewusstsein herzustellen? Wie schaffen wir es, uns als Gesellschaft oder uns als Communities und Gruppen, die halt dann in irgendeiner Form hoffentlich noch existieren zumindest, selbst zu versorgen für den Fall, dass der Sozialstaat auch bei uns irgendwann nicht mehr funktioniert? Und erst wenn wir das alles irgendwann mal auf die Reihe bekommen haben, können wir darüber reden, wie verändern wir das System grundsätzlich, grundlegend über unsere Stärke, weil ich sehe diese Stärke leider gerade nicht.
Ja, ich glaube, da bist du nicht alleine. Ja, genau. Dann wären wir soweit durch, denke ich, mit unseren Fragen. Gibt es von dir noch irgendwelche Dinge, die du gern einbringen würdest oder auf die wir nochmal eingehen sollten?
Ich glaube, es passt eigentlich. Also du hast noch irgendwelche Nachfragen oder so?
Ja, keine Fragen mehr. Ich finde, du hast das ziemlich alles behandelt, was ich dir gefragt habe. Dann würde ich sagen, ich danke fürs Kommen. Bleib bitte noch da. Ich spiele jetzt mal das Outro ab und danach sehen wir uns im Off. Danke sehr.
So. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.
Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe.
Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen.
Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch.
Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de.
Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.